Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit Jochen Zuschleiß, einem absoluten Asienspezialisten. Jochen Zuschleiß ist erfolgreicher Unternehmer, gestandener Geschäftsführer, Berater mit Weitblick und vor allem eins, ein Sympathieträger. Freut mich sehr, dich heute zu treffen, lieber Jochen.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Auch mir eine Freude, dass wir uns heute mal wieder sehen und auch hören, nach doch einigen Monaten, seitdem wir uns hier in China kennengelernt haben.
Ja, genau. Ich habe dich als Asien-Experten vorgestellt. Allerdings warst du ja nicht immer in Asien. Deine Karriere startete in Deutschland. Bevor wir aber über diese Karriere sprechen, ein kleiner Blick mal zurück in deine Jugend. Du bist in Franken geboren, in der Region Nürnberg aufgewachsen. Hattest du damals in den 70er Jahren schon den Drang, in die große, weite Welt zu gehen? Oder was waren deine beruflichen Träume damals?
Nein, nicht wirklich. Wenn wir natürlich so weit zurückschauen, wer hat denn wirklich Asien oder ganz speziell China auf dem Schirm gehabt? Nicht wirklich hat jemand viel über China natürlich ganz im Speziellen gewusst. Also meine Träume waren bei weitem nicht mal in die weite Welt zu gehen. Meine Berufswünsche, ich wollte ursprünglich tatsächlich mal Konditor werden, das soll ich nicht glauben. Aber bin dann in einen handwerklichen Beruf über die Familie gekommen. Also ich bin ganz bodenständig gelernter Elektroinstallateur, bevor ich dann mich wieder auf die Schulbahn gesetzt habe und das nachgeholt habe, was ich hätte früher gleich machen sollen. Und bin am Ende des Tages dann als Elektroingenieur in die Berufswelt gestartet, wobei ich das nie ausgeübt habe, sondern bin dann schnell auch in den Verkauf von Telekommunikation gegangen.
Aber Konditor, ein relativ kreativer Handwerksberuf und dann doch den sehr trockenen Ingenieursweg eingeschlagen. Was hat dich hier umstimmen lassen?
Naja, natürlich war es vor allem die Frau Mama, die mich dazu gezwungen hat, eben zu sagen, Bub, lern was Gescheites, geh am Bau. Also ich habe Elektroinstallateur als Basis gehabt, habe dort lange Zeit gearbeitet, aber mein Meister immer wieder gesagt, sei schlau, geh weg vom Bau. Am Ende des Tages war es dann nichts für mich und dem Hinweis bin ich dann gefolgt. Wie gesagt, ich habe niemals im trockenen Ingenieurwesen gearbeitet, denn der Verkauf war mir eigentlich schon immer, ich sag mal, was Lieberes oder was ich sehr gerne gemacht habe. Von dem her, vom kreativen Bäckerswunsch oder Konditorswunsch zum doch handwerklichen Elektroinstallateur, um dann natürlich hinten nach noch eine anständige Ausbildung zu setzen, was sicherlich nicht verkehrt. Aber am Ende des Tages bin ich ein Verkäufer. Ich bin jemand, der gerne Leute berät und natürlich auch von Produkten überzeugt und bin damit glücklich geworden.
Ja, was waren das für Produkte, die du damals vertrieben hast?
Ja, ich bin ursprünglich über den Telefax-Vertrieb in die Telekommunikation gekommen. Mhm. Also 1988 über den Büromaschinenfachhandel in Nürnberg die ersten Telefax-Geräte verkauft, wo ja noch Telex aktuell war, wo jeder einen langen Streifen hatte und Telex hatte, haben wir damals begonnen, Telefax-Geräte zu verkaufen. Und es war für jeden eine beeindruckende Geschichte, auf der einen Seite ein Stück Papier reinzustecken und die gleiche in Kopie kam irgendwo auf der Welt, auf der anderen Seite wieder raus. Also war natürlich ein spannendes Produkt damals, neue Entwicklung und recht erfolgreich, muss ich sagen.
Du hast dann einige Schritte ja gemacht in Stuttgart, in München, Key Accounting gemacht, dann auch eine Vertriebsleitungsposition übernommen und dann als Geschäftsführer zu Time to Connect gegangen. Das war dann damals auch so deine erste internationale Aufgabe?
Ja, also ich bin dann von der Telefaxbranche in die Telekommunikations-Mobilfunkbranche gewechselt. War dann lange Zeit bei E-Plus Service, E-Plus Mobilfunk, die viele vielleicht doch kennen, die grünen Vögelchen, die grünen Handys damals. Habe dann im Fachhandelsvertrieb unter anderem auch Mediamarkt betreut, als Key Account Manager, als Area Sales Manager damals. Bin dann eben über Time to Connect mit den ersten Verbindungen nach Hongkong gekommen, indem wir eine Anfrage bekommen haben aus Hongkong für gebrauchte Telefone, gebrauchte Mobiltelefone. Denn man muss wissen, in den 90er Jahren wurde noch kein Mobiltelefon in China oder in Asien produziert. Die ersten kamen dann mit Samsung Ende der 90er Jahre. Aber es war tatsächlich so, Siemens hat ja in Deutschland, in Bocholt produziert, Nokia in Finnland oder Ericsson in Dänemark. Und in anderen skandinavischen Ländern hat er dann damals Gebrauchtelefone nach Hongkong verkauft. Damals noch im Handgepäck nach Hongkong geliefert.
Und nach 4 Jahren war dann für dich der Drang da, nach Asien zu gehen, nach Hongkong und China? Oder was hat dich bewogen, 2002 den Schritt in den Osten zu gehen?
Ich bin natürlich sehr viel nach Hongkong gereist und habe dann auch Ende der 90er Jahre die ersten Kontakte zu BYD, die wir heute ja aus dem Automobilbau kennen, Automobilmarke. Ja. Denn damals war BYD noch ein kleiner Batteriehersteller, der Batterien für Handys oder für Fotoapparate hergestellt hat. Und bin dann regelmäßig nach Shenzhen gereist und habe dort eben auch Qualitätskontrolle gemacht. Und immer mehr Leute kamen auf mich zu und sagten, Mensch, du bist doch wieder in China. Kannst du mal, ich habe da einen Container gekauft. Kannst du mal kontrollieren? Kannst du mir was suchen? Ich brauche Möbel, ich brauche Gartengeräte, ich suche das und suche jenes. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich sehr regelmäßig im Auftrag von Kunden dann nach China gereist bin, nach Mainland China, von Hongkong aus, war damals ja noch ein bisschen schwieriger mit Visas und so weiter. Und habe dann 2002, 2003, 2004 eine eigene Firma in Hongkong aufgebaut, um dann eben Qualitätskontrolle und Sourcing anzubieten, da das Handygeschäft immer mehr zurückging. Und bin dann am Ende des Tages 2004 fest nach Hongkong auch gezogen und habe dann eben meine eigene Firma forciert. Das, muss ich sagen, sehr, sehr erfolgreich war mit Mitarbeitern in Hongkong und in Mainland China. So hat sich das Ganze eigentlich entwickelt, dass mein Lebensmittelpunkt erst in Hongkong 2 Jahre und dann nach Shanghai sich verlagert hat und diesen Schritt ich bis heute nicht bereut habe.
Ja. Ja, schön. Jetzt ist es natürlich auch ein spannender Weg, nach Asien zu gehen, gar nicht irgendwo als Angestellter, als Expat, sondern direkt dorthin zu gehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hattest du vorher schon dein Unternehmergehen für dich entdeckt? Wusstest du, Mensch, die Selbstständigkeit und ein Unternehmen zu gründen, das ist dein Ding? Oder was waren die Motivationen dahinter?
Tatsächlich ist es so, dass ich immer schon den Drang nach mehr hatte, nach mehr Erfolg, nach mehr Anerkennung. Und mit dem Erfolg kommt sehr häufig auch die Anerkennung, aber auch der Neid. Das war schon immer mein Ziel. Und ich muss sagen, ich hatte natürlich auch 1989 die erste Berührung im Vertrieb mit den Telefaxgeräten, aber auch aufgrund des, ich sage mal, stetigen Nachsparen, das heißt in der Jugend, wie vielleicht viele von uns kennen, war natürlich Geld immer knapp und die Autos wurden immer teurer. So war ich also ein klassischer Nachsparer und habe damals auch schon angefangen, Versicherungen zu verkaufen, nebenher, um einfach letztendlich meine Bedürfnisse stillen zu können. Und da war eben der Drang schon da und auch natürlich die Führung damals in der Versicherungsbranche mit in der Strukturvertrieb Mitarbeiter aufzubauen, zu motivieren, zu schulen. Also der Drang nach der Selbstständigkeit oder nach dem auch mehr erreichen war relativ früh da bei mir, muss man sagen. Und es war immer schwierig für mich, mich irgendwo in einer beruflichen Welt unterzuordnen. Vor allem, ich würde mal sagen, ich bin jemand, der sehr strategisch denken kann und sehr viele Sachen umsetzen kann. Und das hat mir in meiner beruflichen Laufbahn sehr viele Vorteile gebracht und habe auch nie die 9-to-5-Motivation gehabt, sondern für mich war Arbeitszeit, wenn es Bedarf war. Das ist für mich immer ausschlaggebend gewesen, dass es eben immer nach vorne geht, immer mehr natürlich auch, muss man schon sagen. Bis eben dann natürlich auch Rückschläge kamen, muss man natürlich auch zugestehen. 2007, 2008, die Finanzkrise hat mich sehr, oder hat viele natürlich zurückgeschlagen, aber auch natürlich das zu große Vertrauen in Menschen, die ich dann am Ende des Tages auch hintergehen, muss ich sagen. Und das war auch damit auch einer der Gründe, warum ich diesen Schritt wieder entgegengesetzt bin aus der Selbstständigkeit heraus. Aber am Ende des Tages war ich immer jener, der führen wollte, der Leute motivieren wollte, der Leute auch von sich und seinen Produkten überzeugen wollte.
Ja. Wie schwierig war das damals als Europäer, als Deutscher in China ein Unternehmen zu gründen?
Ja gut, die Gründung war ja damals in Hongkong. In Hongkong war es relativ einfach, als Ausländer eine Firma zu gründen. Schwieriger wurde es dann tatsächlich in China. Ich habe, wie gesagt, Qualitätskontrolle und Sourcing gemacht, bin dann eben, wie angesprochen, von einem ehemaligen Mitarbeiter hintergangen worden, der mir meine Kunden weggenommen hat, der die Firma hinter meinem Rücken gegründet hat. Aber, und da kommt eben die deutsche Gründlichkeit wieder zum Vorschein, dass eben gerade die Qualitätskontrolle wieder auf mich zurückgekommen ist, weil der Kunde, in dem Fall war ein italienischer Möbelimporteur, wieder zurückgekommen ist zu mir, weil er gesagt hat, ich vertraue dir mehr wie deinen ehemaligen Mitarbeiter, weil wir wieder Probleme hatten mit der Qualität in der Kontrolle. Und dieser Kunde, für den ich dann viele, viele Container, sicherlich 10 bis 20 Container die Woche kontrolliert habe an Möbeln, kam dann eben auf mich zu und hat gesagt, können wir nicht eigentlich eine eigene Möbelfabrik aufbauen, eine eigene Möbelproduktion aufbauen? Und das habe ich bejaht. Und die Thematik war damals eben so, diese Foreign Investment Companies wurden damals in China 2, 3 Jahre vorher erstmal genehmigt, sodass also ohne Joint Venture Firmen, ausländische Firmen, Firmen gründen können, ohne eine chinesische Beteiligung. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, entweder man geht über eine Consulting-Firma, man geht über die Deutsche Auslandskammer und zahlt eben sehr viel Beiträge oder sehr viel Consulting-Fee. Oder wie in meinem Fall, ich habe das mit einer Mitarbeiterin komplett selbstständig gemacht. Das heißt, wir haben uns alles angeeignet, wie diese ganzen rechtlichen Voraussetzungen nicht auch sind, finanziellen Voraussetzungen, und haben 2006 eine Firma in Suzhou in der Nähe von Shanghai gegründet, die eben Möbel herstellt. Damals über 100 Mitarbeiter eingestellt. Der Gründungsprozess als solches war nicht so schwierig, denn es waren ganz klare Richtlinien, die zu befolgen sind. Und klar, natürlich die Kommunikation ist nicht immer das Einfachste. Aber wenn man eine gute Mitarbeiterin hat, die also local chinesisch ist, denn da geht es nicht nur rein ums Sprechen, sondern geht es natürlich auch um die Dokumente verstehen und Dokumente ausfüllen. Denn da ist mit Englisch nichts zu tun oder nichts zu gewinnen, sondern das muss schon Locals machen. Das haben wir alles hinbekommen, problemlos, muss ich sagen. Ganz wichtig natürlich zum damaligen Zeitpunkt für ein produzierendes Gewerbe, 1 Million Dollar Minimum Investment, was also auch einbezahlt werden muss. Das ging dann über die Hongkong-Gesellschaft, die dann eben der Investor für die chinesische Firma war. Das ging relativ problemlos und muss ich sagen, wir haben relativ schnell die Produktion begonnen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Gesetze zu befolgen, alle Dokumente anständig auf die Beine zu stellen und vor allem den finanziellen Nachweis zu bringen. Ansonsten war das bürokratisch, wie es in Deutschland auch ist.
Neben all den ganzen bürokratischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist ja das auch ein kulturelles Thema. Wie bist du mit den kulturellen Unterschieden umgegangen?
Ich denke mal, wenn man relativ offen Menschen gegenübersteht und Kulturen übersteht, tut man sich relativ einfach, relativ leicht. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der keine Bewertung auf Geschlechter, Hautfarben, Kulturen, Religionen gibt. Von dem her bin ich relativ schnell und ich habe mich immer wohlgefühlt in China und fühle mich heute noch wohl. Ich bin seit 15 Jahren mit einer Chinesin verheiratet. Du kennst sie selbst. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, die natürlich das eine oder andere Mal auch anecken miteinander. Aber am Ende des Tages, wenn man es neutral sieht und wenn man den Menschen respektiert, und das war immer schon auch natürlich mein im Vordergrund gestanden, der Respekt gegeneinander und gegenüber, dann kommt man eigentlich relativ gut durch, auch hier in der chinesischen Kultur. Problematischer wird es natürlich häufig, gerade als offener Mensch, wenn man Kommunikation betreibt, vor allem wenn es dann in die, sagen wir mal, 2010, 2015, 2020 geht, wenn dann auf einmal Facebook gesperrt wird, wo dann auf einmal YouTube gesperrt wird hier in China, weil man natürlich auch versucht, ja, hier gewisse Kommunikationsplattformen zu kontrollieren, und das ist nicht schwierig. Aber auch da muss man China verstehen. China ist ein riesiges Land und es ist nicht so einfach, natürlich 1,4 Milliarden Menschen zu kontrollieren. Und wenn man das akzeptiert, kommt man hier wunderbar zurecht. Und ich liebe das Land. Es ist ein tolles Land. Ich rate jedem, der natürlich generell an fremden Kulturen, an fremden Ländern interessiert ist, nach China zu kommen. China macht es natürlich auch jetzt einfach. 30 Tage ohne Visum. Im Gegensatz zur deutschen Bürokratie. Der Chinese braucht immer noch ein Visum, was ein sehr langes Prozedere ist. Aber ich empfehle jedem, in das tolle Land zu kommen. Und mit modernsten Hilfsmitteln ist auch das Sprachenthema nicht so schwierig.
In deinen ersten Jahren hattest du eine Art Mentor dort gehabt in China? Hast du jemanden an der Seite gehabt, der dir auch geholfen hat, deinen Weg zu finden?
Nein. Also ich habe einen relativ großen Freundeskreis. Man muss natürlich auch sagen, in Shanghai, wo ich dann von Ende 2005 von Hongkong nach Shanghai gezogen bin, ist die deutsche Community oder die Ausländer-Community sehr stark. Man hat sich immer gegenseitig geholfen. Ich würde keinen ganz speziell sagen, es gab einen Mentor. Es gab ein sehr starkes Netzwerk. Also das Netzwerk als Mentor oder als Hilfsanker. Also ich hatte ein relativ cooles Netzwerk in den großen Firmen auch, Bayer, Siemens, BASF. Also das war so der Freundeskreis, der auch hier sehr stark war. Und das war natürlich oftmals auch ein Anker, auch ein emotionaler Anker und natürlich oftmals auch ein Ratgeber, dieses Netzwerk. Und das ist in China eins der wichtigsten Sachen, dieses Netzwerk, dieses Guangji, also diese Verbindung, die man aufbaut. Und wenn man vor allem auch Business machen will und vor allem auch Business in der Selbstständigkeit machen will, dann ist es auch sehr wichtig, Regierungsverbindungen, ein Regierungsnetzwerk sich aufzubauen. Denn das sind oft mal die Türöffner.
Ja.
Du hast es selbst erlebt auf eurer Reise.
Ja.
Wie wichtig es ist, Regierungsverbindungen und Connection zu haben.
Du hast erzählt, deine Offenheit, dein respektvoller Umgang, der hat dir sehr stark geholfen, dich zurechtzufinden. Was würdest du noch beschreiben, sind deine Talente für deine Erfolge in Asien, in China?
Also sicherlich mal, wie gesagt, Respekt, und das möchte ich vielleicht ganz kurz auch noch ein bisschen erläutern. In China hat man in Produktionsbetrieben oft mal eine Mitarbeiterfluktuation 15-20% im Jahr. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Meine Fluktuation war in der Regel unter 2-3%. Warum? Weil ich meine Mitarbeiter respektiert habe, und das Respektieren heißt auch bis in die unterste Mitarbeiterebene. Also selbst die Putzfrau hat von mir einen gewissen Respekt bekommen als Mensch. Jeder hat seinen Job in der Firma zu tun, und jeder muss natürlich auch die Konsequenzen von Fehlern, die er mehrfach macht, auch tragen. Aber am Ende des Tages war der Respekt für mich sehr wichtig. Zurück auf deine Frage, Talent oder was hat es ausgemacht? Ich denke mal, ich bin jemand, der relativ schnell Sachen analysiert und aufnehmen kann und auch umsetzen kann. Und vor allem auch in vielen Dingen, in vielen Zusammenhängen denken kann. Und sehr organisiert ist. Ich habe drei Firmen hier aufgebaut, zwei davon von Zero. Mhm. Also das heißt, die Firma komplett gegründet, Mitarbeiter eingestellt, Social Media aufgebaut, eine Firma komplett umgedreht, chinesisch geführt und runtergewirtschaftet auf ein erfolgreiches Unternehmen wieder umgedreht. Also auch die Probleme natürlich auch erkannt. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich auch ein gutes Bauchgefühl für die Mitarbeitereinstellung und Mitarbeiterführung. Wie gesagt, ich habe relativ geringe Fluktuation der Mitarbeiter, aber auch bei Neueinstellungen immer ein gutes Händchen gehabt. Also zu 85-90% immer gut gelegen mit meinen Mitarbeitern. Und dann, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der 9-to-5 arbeitet. Vor allem hier in China muss man schnell sein, man muss schnell begreifen können. Man muss das Netzwerk aufbauen, verstehen. Das heißt, da gab es eben auch von früheren Kollegen oder auch Arbeitgebern oft mal dann der Mängel oder die kritisieren, zu sagen, muss denn das sein, dass wir stundenlang Tee trinken mit der Regierung oder am Abend essen gehen? Und das ist doch nur vergoldete Zeit. Und meine Antwort war, ja, das muss eben sein. Denn diese Türöffner sollte man nicht vom Kopf stoßen. Und das, da bin ich relativ gut, in solchen Netzwerken aufzubauen. Also mein Schwiegervater, der leider während Covid verstorben ist, war selbst bei der Regierung. Und der hat mir sehr viele Türen in die Regierung geöffnet und auch das Verständnis mitgegeben, wie wichtig es ist, mit den richtigen Menschen die Verbindungen zu haben. Also ich denke mal, das ist sicherlich eins der meiner Vorteile und meines Fähigkeiten, diese Verbindungen relativ schnell aufzubauen. Und natürlich als Verkäufer ist man immer am Reden. Und das ist schon wichtig.
Ja. Jetzt hast du in deiner Karriere über 20 Jahre in China ja auch in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Möbelindustrie hast du erwähnt, Krankenbetten hergestellt. Heute bist du in der Automobilzulieferindustrie. Hast du innerhalb dieser Branchen lokale Unterschiede festgestellt?
Also ich muss gestehen, ich bin jetzt wieder in der Automobilbranche. Ich hatte ja die letzten 3 Jahre, wo wir uns kennengelernt haben, diese Krankenhausbetten aufgebaut, also nach China gebracht, aufgebaut. Und muss aber auch feststellen, diese Unterschiede in der Branche sind auch Unterschiede, die ich nicht für mich gewinnen konnte. Also ich bin nicht der Krankenhaus-Medizintechniker, der mit den Kliniken, mit den Pflegeheimen große Verbindung. Ich bin ein Automobiler. In unserer Jugend haben wir selbst unsere Autos repariert. Wir haben uns immer, also ich zumindest, ich habe mich immer für Autos interessiert. Bin glücklicherweise auch in der Lage gewesen, immer schöne Autos zu fahren. Und das ist einfach das Steckenpferd. Ich bin, seit ich in China bin, seit 2010 am Ende des Tages in der Automobilbranche tätig. Ich habe dann ein relativ starkes Netzwerk mir auch aufgebaut zu den OEMs, also zu den natürlich damals noch zu den westlichen OEMs, also VW, BMW, Mercedes, Audi und wie es alle da heißen. Und in den letzten Jahren sehr stark zu den chinesischen Automobilherstellern. Ich fahre ja selbst ein chinesisches Auto. Chinesisches Elektroauto natürlich, eins meiner Favoriten. Ich mache eigentlich nicht gerne Werbung, aber NIO ist einfach das, was das Nonplusultra ist, aufgrund des Batteriewechsels. Ja, es ist das einzige Auto, wo man die Batterie wechseln kann. Und das funktioniert auch hervorragend. Und bin froh, wieder jetzt in der Automobilbranche zu sein, nach 3 Jahren in der Medizingerätewelt. Werde da wohl auch meine Arbeitswelt beenden.
Du hast über deine Erfolge gesprochen, Unternehmen von Null aufgebaut, ein Unternehmen restrukturiert und. Was bedeutet für dich selbst persönlich Erfolg? Wie definierst du Erfolg für dich?
Ich denke, Erfolg ist etwas, wo man danach strebt. Und interessanterweise ist Erfolg ja nicht immer unbedingt finanziell darzustellen. Erfolg ist, wenn man, und da gebe ich ein ganz gerne ein Beispiel aus der Social-Media-Welt, wenn man auf Events geht, und ich bin relativ Netzwerker eben und bin relativ häufig auf Events unterwegs, und der Erfolg meiner Social-Media-Aktivitäten, vor allem auch im LinkedIn, was natürlich in der westlichen Welt natürlich noch bekannter ist, in China ja gesperrt, LinkedIn. Wenn man dann auf ein Event geht und sagt, Leute auf dich zukommen und sagen, hey, du bist doch der LinkedIn-Mann. Das kenne ich aus LinkedIn. Und das ist für mich der Erfolg, wo ich sage, oh, schaut so aus, als habe ich da wo was richtig gemacht. Ja. Also es ist nicht immer nur so, dass man sagt, ich verdiene für Geld, kann man ein tolles Auto oder tolle Reisen leisten, sondern wenn man, und ich bin nicht einer, der Influencer-mäßig darauf scharf ist, von Leuten angequatscht zu werden, aber dass Leute auf einen zukommen und sagen, Mensch, ich kenne dich doch von LinkedIn. Du bist doch der Jochen Schuschleiß. Und ich habe doch gestern erst deinen Post wieder gesehen. Oder letzte Woche war ein interessanter Artikel. Das ist für mich Erfolg, weil es widerspiegelt, dass man doch was richtig macht oder was richtig gemacht hat im Leben. Und dann ist natürlich für mich, wenn ich es aufs Private ziehe, den Erfolg zu messen, wenn man zwei tolle Söhne hat, die erfolgreich ins Berufsleben, der eine ins erfolgreiches Berufsleben startet, Master in den letzten Masterclass-Zügen in Melbourne studiert und der kleinere von den beiden, die ja beide größer sind wie ich, 23 in München erfolgreich Politikwissenschaften studiert und da auch den Erfolg zurückgibt. Ich denke, das macht einen Vater doch glücklich, wenn man sieht, dass man auch da den richtigen Weg gegangen ist.
Ja.
Und du hast ja selber Kinder und das macht einen glücklich und das bezeichne ich als Erfolg. Einkommen geht ganz schnell vorbei. Ich habe es mitbekommen, wenn als Selbstständiger, wenn man in Finanzkrisen ist, wenn man erfolgreich ist und das Konto gut gefüllt ist, aber dann die Krisen kommen, wo man überlegt, wie zahle ich nächsten Monat Krankenkassenbeiträge oder Miete, weil man natürlich auch immer reinvestiert hat, weil man ja weiter wollte, man wollte ja mehr erreichen und Rücklagen vielleicht nicht mehr so ausreichend waren. Das sind natürlich Dinge, die den Erfolg dann wieder schmälern. Und dann natürlich, wenn man fit ist, wenn man gesund ist, wenn man sich wohlfühlt und wenn man glücklich ist im Leben und wenn man auch mit seinem Partner, mit dem man zusammenlebt, glücklich ist. Ja. Das halte ich für Erfolg.
Ja, schön gesagt. Gab es in deiner Karriere entscheidende, besondere Momente, die dich sehr stark geprägt haben?
Große, sehr positive Einschlag in meinem Leben oder Einschnitt oder Erfolg im Leben war, dass ich 2017 zum Ehrenbürger von Changzhou. Changzhou ist so eine circa zweieinhalb Stunden von Shanghai entfernt, mittelgroße 6 Millionen Stadt. Und da bin ich eben 2017 zum Ehrenbürger ernannt worden. Und das ist eine Sache, die auch widerspiegelt, dass man was in die Kultur gegeben hat. Sowas bekommt man nicht, weil man ein tolles, großes Unternehmen führt, nicht weil man BASF oder für den Siemens arbeitet, sondern das bekommt man dafür, dass man was in die Community gegeben hat, dass man was für die Allgemeinheit gemacht hat. Also in meinem Fall war es auch so, dass ich natürlich auch Mitarbeiter eingestellt habe und in China ist es so, der Mitarbeiter ist derjenige, der Steuern bezahlt. Mit den Steuern werden Infrastrukturen aufgebaut, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser gebaut. Und das wurde eben anerkannt von der damaligen oder von der Regierung in Changzhou, was also zwischen Shanghai und Wuxi liegt. Und daher wurde ich eben ausgezeichnet als Ehrenbürger, weil ich in die Gemeinschaft was eingebracht habe und mich auch immer engagiert habe für den kulturellen Wachstum. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn wir die Zeit noch haben, warum ist meine Mitarbeiterfluktuation so gering gewesen? Weil ich zum Beispiel auch ein Ausbildungs- und Fortbildungsprogramm für die Kinder der Mitarbeiter hatte. Denn in China ist es so, dass man die Kinder in eine gute Schule oder in einen guten Kindergarten nur dann bringen kann, wenn man dort wohnhaft ist oder wenn man eben erhöhtes Schulgeld bezahlt. Und ich habe eben meinen Mitarbeitern es ermöglicht, die Kinder in eine gute Schule oder in einen guten Kindergarten unterzubringen. Und die Firma hat die Kosten übernommen. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum zahlt die Firma das? Der Mitarbeiter würde nie aus dem Unternehmen aussteigen, wenn er nämlich die Kosten für die Schule oder Kindergarten selber bezahlen müsste oder dem Kind sagen muss, sorry Kind, ich muss dich da wieder rausholen, weil ich kann es mir nicht leisten. Das heißt, es hat natürlich auch einen Hintergrund, warum die Firma das bezahlt hat, um eben auch die Mitarbeiter zu halten und zu motivieren. Auf dem anderen ist es natürlich auch so, die Regierung hat gesehen, ich tue was für die Ausbildung und für die Weiterbildung der Kinder, weil die Kinder ist die Zukunft.
Ja. Ja, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dein Weg auch als Unternehmer, du wolltest immer führen und auch Vorbild sein ein Stück. Du hast jetzt eben beschrieben, welche Methoden und Instrumente du auch benutzt hast. Gibt es denn aus deinen Erfahrungen der beiden Welten maßgebliche Unterschiede in der Führung in Deutschland, Europa versus China?
Aber so, ich führe hier die Unternehmen nach westlichen Standards, nach westlichem Stil. Der chinesische Geschäftsführer, behaupte ich jetzt einfach mal, respektiert sehr häufig seine Mitarbeiter nicht so, wie wir es in der westlichen Welt kennen. Warum wage ich das so zu behaupten? Weil ich nach dem Weggang 2018 von dieser Firma in Changzhou, was eben auf firmenpolitischen Hintergründen ist, das heißt, man hat sich entschlossen, jede Firma, jedes Land von lokalen Mitarbeitern zu führen. Und nachdem ich ja kein Chinese bin, hat man mich dann ausgetauscht, entlassen, nicht rausgeworfen, weil es war ein sehr fairer Abschied, muss ich sagen. Also es war alles sehr fair und hat, aber am Ende des Tages bin ich ausgetauscht worden durch einen chinesischen Geschäftsführer. Und 6 Monate, nachdem ich das Unternehmen verlassen habe, waren über 50% der Mitarbeiter weg. Weil einfach der lokale Geschäftsführer die Mitarbeiter in einer ganz anderen Art, in einer ganz anderen Art und Weise geführt hat. Da sieht man ganz klar, der Führungsstil zwischen der westlichen Geschäftsleitung und der chinesischen Geschäftsleitung mag da wohl einen großen Unterschied haben. Also für mich war es immer wichtig, dass wir hier eine Familie sind, also eine große Familie sind, uns gegenseitig respektieren, aber auch jeder weiß, was er zu tun hat. Und ich denke mal, das ist so der große Unterschied zwischen der westlichen Führungskultur und der chinesisch-asiatischen Führungskultur. Mhm.
Welche Eigenschaften für Europäer oder Deutsche sind aus deiner Sicht wirklich entscheidend für eine erfolgreiche Karriere in Asien?
Das, was ich meinen chinesischen Mitarbeitern auch immer sage, Loyalität. Also nicht, wenn einer, und es ist passiert doch relativ häufig bei mir auch wieder, dass wenn jemand mit einem besseren Gehaltsangebot kommt, nur wegen Geld zu wechseln. Also Loyalität zum Unternehmen ist sehr wichtig. Also es gilt für mich genauso wie für die Mitarbeiter. Das versuche ich auch den Leuten immer zu vermitteln. Ehrlichkeit, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Da will ich jetzt gar nicht China zu nahe treten. Aber das Thema Bestechung oder Vorteilsannahme heißt es, glaube ich, in Deutsch. Also sprich, sich bestechen zu lassen, ist hier in China in der Kultur relativ tief verankert. Also es fühlt sich keiner schuldig, wenn er jemanden was zusteckt oder wenn er was annimmt. Das sind aber Dinge, die in unserer westlichen Kultur, also ich kenne es so nicht und ich bin so nicht erzogen worden. Und ich bin auch so weit, dass Firmen auf mich zukommen, gerade wenn man natürlich Neuaufbauten macht, wenn sehr viel Geld in Produktionsaufbau gesteckt wird, dass eben Decoration Companies oder Lieferanten auf mich zukommen, sondern wenn du uns den Auftrag gibst, dann kriegst du das. Und das war sofort in jedem Fall das Ausschlusskriterium mit den Lieferanten, dass er nicht den Auftrag und auch nicht in der Angebotsschiene mit drin ist. Denn das ist für uns, und wie gesagt, ich bin so erzogen worden, ein No-Go. Für den Chinesen ist es leider sehr häufig so, dass, wenn du mir das gibst, dann kriegst du den Auftrag. Das geht einfach nicht. Also diese Ehrlichkeit und die Loyalität, das sind zwei Tugenden. Ich denke mal, da kommt man in China weiter. Und das sollten auch so der eine oder andere europäische Unternehmer beachten bei der Personalauswahl. Denn das ist wirklich ein Thema, wo sehr häufig nicht beachtet wird. Und achtet immer darauf, ja, spricht er Chinesisch, kommt er aus der Kultur, aber dass einfach die Ehrlichkeit und die Loyalität vor allem natürlich im finanziellen Aspekt wichtig ist, das wird leider oft nicht erkannt.
Wenn Expats rübergehen nach Asien, welche Maßnahmen sollten Unternehmen denn ergreifen, damit auch ihre Mitarbeiter, die sie in Asien nach China schicken, erfolgreich landen, erfolgreich arbeiten?
Also Grundvoraussetzung ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, wirklich die Loyalität und die Ehrlichkeit. Es wird, und das ist auf die Position drauf an, wenn er im Einkauf natürlich tätig ist, ist er mehr gefährdet für Annahme oder für Angebote. So sollte man Mitarbeitern auf jeden Fall darauf vorbereiten, dass sowas auf einen zukommt. Wichtig ist natürlich auch, rauszufinden oder natürlich auch den Hinweis zu geben, wie wichtig ist wirklich dieses Netzwerk, das, was ich auch schon angesprochen habe, dieses Netzwerk aufzubauen. Sowohl natürlich auch in der Ausländer-Community, da gibt es ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten, die über die Flexpads-Communities zu machen, sowohl als auch natürlich zu Kunden, Lieferanten oder auch zur örtlichen Regierung. Abhängig immer von natürlich von der Region, natürlich von der Position, die der Mitarbeiter bestreitet und was natürlich auch seine Vertragsdauer betrifft. Wichtig ist vor allem, wenn Mitarbeiter kommen, mit der Familie kommen. Es gibt ja diese schöne immer Look-and-See-Zeit, dass der Mitarbeiter dann eben, wenn er, sage ich, mit Frau nur kommt, wo er natürlich auch gefasst drauf ist, was ihn erwartet. Wo soll er wohnen? Wo wird er wohnen? Ist die Gefahr, dass natürlich er am Ende des Tages sich selbstständig eine Wohnung sucht, die ausschließlich in der chinesischen Neighborhood ist und keine Ausländer, keine einigermaßen westlichen Supermärkte ist. Also wie ich angesprochen habe, es kommt darauf an, wo er natürlich stationiert ist. In Shanghai muss er sich keine Sorgen machen. Da haben wir alles, was es in der westlichen Welt gibt. Und ich vergleiche auch Shanghai immer wie London, New York, Paris. Also es gibt hier wirklich alles. Ist er natürlich stationiert in Chongqing oder in Xi'an oder in Wuhan oder in Chengdu, dann wird es natürlich schon kritischer. Das heißt, da muss man schon darauf achten, dass der Lebensmittelpunkt nach der Arbeit auch so gewählt ist, dass wir ein gewisses Wohlfühlen haben. Weil wir sind alle zum Arbeiten natürlich hier. Wir arbeiten überdurchschnittlich viel, gerade in den Führungspositionen. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man nach Hause kommt und sich wohlfühlt. Wenn man mit Partner kommt, dann muss natürlich auch der Partner eine gewisse Zufriedenheit haben. Das heißt, hat die Frau oder der Mann eventuell einen Job oder irgendwas zu tun? Wo geht man einkaufen? Wo geht man ins Fitnessstudio? Also all diese Dinge sollten natürlich versucht, möglicherweise, idealerweise vorher abgeklärt sein. Denn wir haben alle noch ein Privatleben und das Privatleben ist halt einfach mal nicht in der gewohnten Umgebung. Und daher ist es schon wichtig, dass sich der Mitarbeiter, der entsendet wird, darauf vorbereitet. Klar, junge Leute, die werden häufig auch natürlich mit der Sprache konfrontiert. Die wollen ausgehen, die wollen Party machen. Da ist natürlich auch so wichtig, dass man mal vielleicht das eine oder andere Chinesisch kann, um sich natürlich auch zu kommunizieren. In Führungspositionen ist es immer gut, natürlich die Sprache zu sprechen, aber in Führungspositionen ist es nicht immer zwangsläufig, da natürlich die Abteilungsleiter in Unternehmen sehr häufig auch Englisch sprechen müssen, weil das Reporting immer noch sehr häufig in Englisch stattfindet. Aber ich kann jeden, gerade natürlich jüngeren Mitarbeitern, nur raten, A, sich mit der chinesischen Sprache zu beschäftigen und B, natürlich schon darauf zu achten, dass das Wohnumfeld so ausgesucht wird, dass man sich auch am Wochenende oder auch am Abend mal wohlfühlen kann. Das ist ganz wichtig.
Ja, aber ich spüre schon von vielen auch unserer Kunden, die schicken ihre Expats ohne Vorbereitung dann in die Länder, gerade nach Asien, laden quasi die Verantwortung zur Vorbereitung auf den Mitarbeiter. Wir hatten drüber gesprochen, wäre es aus deiner Sicht eine effiziente Maßnahme, einen Coach, einen Berater zur Seite zu stellen für die erste Phase, wenn man rübergeht, damit man gut landet, erfolgreich ist und auch diesen Auslandsaufenthalt nicht vorzeitig abbricht, was ja am Ende auch wieder mit Kosten fürs Unternehmen, mit Frustration etc. verbunden ist.
Ja, da sprichst du was an. Also das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Mitarbeiter, die vorzeitig abbrechen, das kostet mich am Ende des Tages deutlich mehr, als wenn ich eben in den ersten 4, 6 oder 8 Wochen einen Coach an die Hand gibt, der nicht 24/7 für einen dasteht und einen die Hand hält, sondern einfach ihnen das Gefühl gibt, wie du schon sagst, einen Coach, der ihnen Ratschläge gibt, der lokal ein Netzwerk anbieten kann, der auch Tipps gibt bei der Wohnungssuche. Natürlich haben viele Unternehmer natürlich einen Real Estate Agent, die suchen alle schöne Wohnungen, die natürlich bis aufs Budget ausgereizt sind. Aber das ist vielleicht nicht immer das, was der Mitarbeiter haben will, sondern da ist es natürlich auch sprachlich ein Thema, hat man einen Coach, der in der Muttersprache miteinander kommunizieren kann, der einen auch das muttersprachliche lokale Netzwerk anbieten kann und ihn einführen kann. Also ich halte das für sehr, sehr, sehr sinnvoll, einen Coach an die Hand zu geben, dass man natürlich abstufen kann. Natürlich in der längeren Zeit, wenn der Mitarbeiter eine längere Zeit hier ist, 3, 6 Monate, das immer weniger wird. Aber ich halte es für sehr sinnvoll, diese Ausgaben zu machen, weil am Ende des Tages, wenn er vorzeitig abbricht, die Stelle dann unbesetzt bleibt. Man muss wieder einen Headhunter eventuell einschalten, der natürlich viel Geld kostet. Aber am Ende des Tages bleibt die Stelle unbesetzt. Und das ist das höhere Risiko und die Gefahr, dass natürlich Geschäft wegbrechen kann, dass Mitarbeiter nicht geführt werden, wenn es um eine leitende Position geht. Also ich halte das für sehr wichtig, den Neuankömmling hier einen Coach an die Hand zu geben und ihn wirklich, wie es schon sagt, an der Hand zu führen, um eben sicherzustellen, dass er seine Arbeit hier im Sinne des Unternehmens macht, aber auch der Partner, der eventuell mitkommt, so zufrieden ist mit ihrer neuen Umgebung, dass er auf den Mitarbeiter nicht negativ einwirkt und sagt, mir gefällt es hier nicht, ich will hier wieder weg. Und am Ende des Tages in einer Partnerschaft entscheiden wir doch viele Dinge zusammen. Also da halte ich einen Coach für sehr, sehr ratsam. Und am Ende des Tages ist die Investition in einem Coach ein Bruchteil von dem, dass es kosten würde, jemanden Neues zu suchen.
Als Ergebnis meiner Reise oder Erfahrung aus der Reise im letzten Jahr und vieler darauf aufbauender Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten habe ich schon festgestellt, dass es viele Menschen auf beiden Seiten gibt, hier in Deutschland wie in China, die versuchen, diese deutsch-chinesische Kooperation weiter zu fördern, gemeinsame Projekte zu entwickeln, Unternehmen anzuziehen, wenn es die Regionen sind vor Ort. Welche aktuellen Trends kannst du feststellen in dieser deutsch-chinesischen Kooperationsthematik?
Ein ganz großer Trend heißt Lokalisierung, der im Moment sehr stark von globalen Unternehmen vorangetrieben wird. Ich kann es mal für die Automobilbranche sehen. Wir haben natürlich auch als Schweizer Unternehmen, ich bin ja für ein Schweizer Unternehmen tätig, auch globale Projekte, globale Kunden. Und ich nenne es mal ein Stuttgarter Automobilhersteller. Da gibt es ja nicht nur einen, also kann sich jeder vielleicht einen aussuchen. Aber nichtsdestotrotz wird auch hier die Lokalisierung vorangetrieben, nicht um günstiger einzukaufen, sondern einfach um die Lieferkettengefahr oder die Unterbrechung der Lieferkette sicherzustellen. Das heißt, dass eben lokal produziert wird unter den gleichen Qualitätsstandards. Das wird im Moment sehr stark vorangetrieben. Also die globalen Unternehmen versuchen, so weit wie es geht, lokal zu produzieren. Das heißt, ist ein Unternehmen ein Lieferant eines globalen Kunden oder einer globalen operierenden Firma in Europa und er noch nicht hier in China tätig ist, sollte er sich vielleicht darüber Gedanken machen, nach China zu kommen, um hier zu produzieren. Denn die Gefahr für Schiffen über entweder See, Landweg, also sprich, es geht ja immer noch über die Bahn, also da wird tatsächlich noch über die Bahn transportiert, selbst mit dem Krieg, oder eben über das Flugzeug, ist immer Gefahr einer Unterbrechung. Das muss man sich ganz klar sein. Und hier einen Standort aufzubauen, um lokal die, ähm, den Absatz zu sichern, ist sicherlich ein Vorteil. Denn eins ist auch klar, und das versuche ich auch immer wieder den Mutterhäusern und den Headquartern zu verdeutlichen, wenn wir intern im Unternehmen die Lokalisierung nicht für uns behalten, das heißt, wenn wir die Verlagerung der Produktion hier nicht nach China machen, dann macht es der Wettbewerb. Der Wettbewerb, der lokale chinesische Wettbewerb wird immer stärker, die Qualität wird immer besser, sodass es also sehr schwierig ist, da aus der Ferne das überhaupt sicherzustellen, dass ich weiterhin Produkte nach China liefere, die der globale Kunde verlangt. Da muss man sich ganz klar vor Augen halten, Absatzsicherung lokal zu produzieren. Und darüber hinaus ist natürlich über der Lokalisierung noch so, dass die deutschen, gerade nur die deutsche oder westeuropäische Produkte immer noch sehr gefragt sind hier in China. Die Qualität Made in Germany oder auch Made in Switzerland ist immer noch ein Zeichen von Qualitätsstandards. Es gibt viele Kunden, gerade im B2C-Bereich, also als wenn man im Endkundensegment geht, die deutsche Qualität bevorzugen. Also ich habe, selbst wenn ich hier bei meinen Mitarbeitern durchs Büro gehe, da liegt halt meine Handcreme aus Deutschland, die mit so Blümchen, grüne Packungen und Blümchen drauf sind. Warum? Weil sie eben wissen, dass es eine gute Qualität ist, weil sie wissen, da wird keine Chemie verwendet. Da sollte man sich darüber Gedanken machen, wenn der Absatzmarkt in Europa gut ist, dass man auch wirklich hier vor Ort präsent ist. Und eventuell natürlich auch hier vor Ort eine Produktion aufbaut. Also meine Devise ist immer, komm nach China, produzieren China für China.
Jochen, damit bist du ja ein richtiger Brückenbauer für die deutsch-chinesischen Kooperationen. Wenn Zuhörer auf uns zukommen und Fragen haben, kann ich auch gerne dann eine Brücke zu dir bauen.
Das ist gerne,
Lass uns zum Abschluss kommen. Unsere Zeit ist auch schon wieder fast vorbei. Wir haben am Ende immer unsere Schnellfragerunde. 5 Fragen, 5 kurze Antworten. Jochen, welcher Rat hat dein Leben am meisten verändert?
Sei schlau, geh weg vom Bau.
Das sagst du dem Bauingenieur. Das ist wunderbar. Ich bin auch weggegangen vom Bau, siehst du.
Ja.
Mit wem würdest du gerne einmal ein Abendessen haben oder dich ausgiebig unterhalten?
Gott, schnelle Antwort. Tatsächlich Walter Steinmeier.
Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Das letzte Buch von Barack Obama. 1000 Seiten. Sehr beeindruckend. Ich habe es, glaube ich, in 5 Anläufen dann doch mal geschafft.
Wunderbar, guter Tipp. Wenn du eine Sache in der Businesswelt sofort ändern könntest, was wäre das?
Ehrlichkeit.
Schöner Tipp. Wir haben hier in unserer Leadership Lounge die große Betonwand hinter unseren Stühlen. Wenn du als Graffiti-Künstler die Wand besprühen, bemalen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Vertraue mehr deinem Nächsten. Also es ist das Misstrauen von vielen Menschen ist leider sehr... Es ist einfach zu wenig Vertrauen in der Menschheit. Deswegen war auch die vorherige Sache mit der Ehrlichkeit. Wir sollten uns mehr vertrauen, gegenseitig.
Das klingt gut. Lieber Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank für unser Gespräch, für deine Insights aus China, deine Empfehlungen und Tipps. Du hast gesagt, du bist sehr aktiv auf LinkedIn. Also wer dir folgen, mit dir sprechen möchte, sucht am besten den Weg über LinkedIn oder wo kann man noch mehr über dich erfahren?
LinkedIn ist tatsächlich der ideale Weg, mir zu folgen, um natürlich neuesten Neuigkeiten aus China zu bekommen. Heute erst wieder gepostet. Also Jochen Chu Schleiß. Auch interessant, Chu Schleiß, warum? Chu, das ist der Familienname meiner Frau und ich habe den aus Respekt, und wieder auf den Respekt zu meinem Schwiegervater hinzugefügt, weil es eben auch da wieder Türen öffnen kann. Also Jochen Chu Schleiß auf LinkedIn. Ich bin nicht wirklich zu finden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, weil ich mein Privatleben eigentlich weniger teile, sondern eher mein Berufsleben. Was aber am Ende des Tages fast auch mein Privates ausfüllt.
Ja, das ist auf jeden Fall entspannend. Eine spannende Seite von dir, wenn man das jeden Tag liest, was du auch veröffentlichst. Ich bin da immer ganz eng dabei. Lieber Jochen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst in unserer Gain Leadership Lounge. Ganz liebe Grüße nach China. Ich hoffe, wir sehen uns bald in live mal wieder. Entweder komme ich rüber oder wenn du mal wieder hier in Deutschland bist, in deiner fränkischen Heimat oder wo auch immer, melde dich und dann treffen wir uns und dann trinken wir einen Kaffee zusammen.
Gerne. Vielen Dank auch für die Einladung zu dem Gespräch heute. Und ich denke, wir werden uns sicherlich in Europa sehen. Ich bin ja natürlich jetzt mit der Schweizer Firma wieder regelmäßig in Europa. Oder wie gesagt, willkommen nach China. Kein Visum mehr nötig, 30 Tage und jederzeit willkommen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit heute in der aktuellen Folge der Gain Leadership Lounge. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, kommentiert, liked und abonniert den Podcast und dann freue ich mich, wenn wir uns wiederhören in einer der nächsten Folgen. Ihr Thorsten Bach.